Vor wenigen Tagen erschien ein Artikel in der Tagesschau und da ging es darum, dass Deutschland den 6. Platz einer UNICEF-Studie zum Thema familienfreundliche Politik belegt hat. Vorne dabei sind Schweden, Norwegen, Island. Und Faktoren waren zum Beispiel wie bezahlte Mutter- oder Vaterschaftsurlaub in die Höhen, sozusagen wie viele Leute es auch in Anspruch nehmen. Und solche Faktoren haben dazu beigetragen, um in diesem Ranking, in diesem Platz vorne mit dabei zu sein. Und ich selber, ich genieße es gerade, ich habe die Elternzeit und genieße sozusagen die Zeit auch zu Hause. Und bin froh auch, dass wir hier jede Menge Familien haben. Familien, die sozusagen wieder zusammenkommen, weil Kinder einfach aus den Kinderfreizeiten zurückkommen mit einem Gepäck voller neuen Erfahrungen und Eindrücke und Erlebnisse in die nächsten Monate starten. Und so soll es uns heute um das Thema Familie gehen. Wir hatten vor einigen Monaten schon die Themenreihe Ehe und Familie und wer sich da tiefer hineinsteigen möchte, gerne der Hinweis hier an der Stelle auf der Homepage können alle Vorträge nachgehört werden. Ich werde heute versuchen, auf den Wert der Familie oder die Wertschätzung in der Familie einzugehen. Ein Merkmal, weshalb Gott die Familie wichtig ist, zeigt sich ganz vorne schon in den 10 Geboten. Die 10 Gebote, sie schützen die Familie auf mehrfache Weise. Im 5. Gebot zum Beispiel finden wir die Forderung, Vater und Mutter zu ehren. Dies schützt die Beziehung zu der älteren Generation. Oder im Ehebruchverbot, also das 7. Gebot, setzt sich für eine verbindliche Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau ein. Oder im 9. und 10. Gebot, da finden wir ein Verbot, etwas aus der Familie eines anderen zu stehlen oder zu begehren. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel und alles, was der Nächste hat. Das schützt die eigene Familie und es schützt auch den Übergriff vom Fremden auf die eigene Familie. Wir sehen also, dass Gott schon ziemlich am Anfang, ganz am Anfang, durch die 10 Gebote der Familie einen sehr hohen Stellenwert gegeben hat. Es zeigt, dass die Familie wichtig war und versucht, diese zu schützen und zu bewahren und gibt schon sehr früh einen Rahmen vor, um das auch zu tun. Nur was passiert heute? Lass uns kurz in die aktuelle Situation schauen. Wie wird Familie gelebt? Mit welchen Herausforderungen haben wir heute zu kämpfen? Was prägt unsere Kinder heute? Und dazu habe ich ein paar Zahlen mitgebracht vom Statistischen Bundesamt zum Thema Eheschließung und Scheidung. Das sind Dinge, die uns bewegen. Das sind die aktuellsten Zahlen, die ich soweit gefunden habe. Das wird man hier nicht genau im Detail erkennen. Kann jeder auf der Website selber nachgucken. Aber Eheschließungen wurden im Jahr 2017 ungefähr 407.466 geschlossen und Scheidungen 153.501. Also 2017 wurden durch einen richterlichen Beschluss 153.501 Ehen geschieden. Glücklicherweise ist die Tendenz rückfallend. Das heißt, gegenüber im Jahr 2016 haben wir 9.000 Scheidungen weniger, also 5,5%. Wir sehen also, dass weniger Ehen geschieden werden, aber es sind immer noch ungefähr 40% von den geschlossenen. Natürlich kann man diese Zahlen, muss man relativ sehen, denn nicht jede Ehe, die in einem Jahr geschlossen wird, wird auch in diesem Jahr geschieden. Also es ist sehr komplex, aber es soll einfach nur zeigen, in welcher Welt wir leben, in welchem Trend wir unterwegs sind. Die Cousine meiner Frau war, das ist schon ein paar Jährchen her, hatte mal erzählt, sie war beim Friseur und man spricht ja miteinander. Und dann kam man irgendwann auf das Thema Gebet. Und dann meinte die Friseurin auch, ja, sie geht heute zum Beten. Aber was sie gemeint hatte, sie war bekennende Satanistin und sie beten aktiv, um Familien zu zerstören. Und das hatte sie so als bekennende Satanistin von sich gegeben. Wir leben heute in einer Zeit, wo Satan nicht schläft, wo der Plan Satans ist, Familien bewusst zu zerstören, bewusst auseinanderzubringen. Und warum brechen Ehen auseinander? Oft liest man von Gründen von, wir haben uns auseinandergelebt, Untreue, Gewalt, Fehlen von gegenseitigen Zärtlichkeiten oder Suchtproblemen. Das wird oft angegeben. Aber es gibt heutzutage kein Schuldprinzip mehr. Es wird nicht mehr nach der Frage der Schuld gefragt, sondern man hat gemerkt, okay, egal welchen Partner man fragt, es ist immer sozusagen der andere schuld gewesen. Deswegen sind diese Zahlen schwer zu erheben. Aber grundsätzlich geht es darum, dass immer irgendetwas die Ehe zerbricht und der andere natürlich schuld sind. Aber die Leidtragenden an einer zerbrochenen Ehe sind eigentlich Kinder. Kinder, die in einer zerrütteten Ehe leben, in einer zerrütteten Familie. Oder Kinder, die im Nachhinein, nach der Trennung, dass ihnen Bezugspersonen oder Vorbilder fehlen. Aber gestörte Familienbeziehungen sind leider nicht erst ein Kind unserer Zeit, was wir heute sehen, sondern, lass uns in die Bibel hineinschauen, auch dort finden wir jede Menge Familien. Wir müssen feststellen, dass auf den ersten Seiten der Bibel im Prinzip auch hier zerstörte Familienbeziehungen vorhanden sind. Sehen wir Kain und Abel. Der ältere Bruder, der den Jüngeren umbringt, nur aus Neid. Ein paar Kapitel weiter lesen wir von Lamech. Lamech war der erste Polygamist, der ein Mann mit der zwei Frauen hatte und ein Mörder war. Abraham ist kein Vorbild für eheliche Treue. Er bekommt mit seiner Nebenfrau Hagar einen Sohn Ismael, der heute für die arabische Bevölkerung sozusagen der Vater ist. Die Söhne Jakobs verkaufen ihren Bruder in die Sklaverei. Oder denken wir an Josef und Maria. Josef wollte Maria eigentlich verlassen, weil das Kind nicht von ihm war, bis der Engel kam und Klarheit geschaffen hat. John MacArthur sagte mal in einer Predigt, die Menschheitsgeschichte ist eine Geschichte von Familientragödien. Doch wieso kommt es zu diesen Familientragödien? Was ist der Grund? Diese Familientragödien kommen nur zustande, weil wir aus unperfekten Menschen, weil wir unperfekte Menschen sind, weil eine Familie aus unperfekten Menschen besteht. Kennen wir so Sätze wie zum Beispiel, wenn ich mal Vater und Mutter bin, dann werde ich das nie so machen. Oder ich werde meine Kinder ganz anders erziehen. Ich werde nicht dieselben Fehler machen wie meine Eltern. Unsere Tochter, die ist 4 Jahre alt, und die sagte erst jetzt vor ein paar Tagen, dass wenn sie mal Mutter ist, dann dürfen sich ihre Kinder alles beim Drogeriemarkt Müller an Geschenken aussuchen. Egal wie teuer. Das hat sie so gesagt. Im Prinzip steckt dahinter, wenn ich endlich selber entscheiden darf, werde ich es viel besser machen als meine Eltern. Und die Realität zeigt jedoch, dass wir als Kinder im Prinzip genau dieselben Züge wie die Eltern haben. Wir machen vielleicht genau dieselben Fehler. Und wenn danach gehen müsste, dass alles besser wird, müssten wir eigentlich in einer perfekten Welt leben. Eine perfekte Welt mit perfekten Familienverhältnissen und Beziehungen. Aber die Zahlen von vorhin, die wir gesehen haben, beweisen im Prinzip das Gegenteil. Das heißt, wir müssen erstmal erkennen, dass wir, jeder Einzelne von uns, eine unperfekte Prägung erhalten hat. Ein Blick in die jüngste Vergangenheit zeigt, dass unsere Eltern oder Großeltern aus einem Weltkrieg kommen, Hungersnöte, Verfolgungen, Bombennächte. Ich weiß nicht, vielleicht sind das heute die Gründe, die Gründe eines miterlebten Weltkriegs, wieso heute so viele Ehescheidungen passieren, dass unperfekte Prägung gelebt wird. Aber ich glaube, das geht viel weiter nach hinten, und zwar geht es auf die Erbsünde. Spätestens hier müssen wir zugeben, dass wir als Menschen nicht in einer perfekten Beziehung leben können. Römer 3, Vers 22 sagt, denn alle haben gesündigt. Wir alle leben nicht in perfekten Beziehungen, sind nicht perfekt geprägt worden, weil wir einfach die Erbsünde, weil wir aus dieser unperfekten Prägung kommen. Durch diese sündhafte Natur sind wir nicht in der Lage, alles perfekt zu machen. Dass wir in jeder Situation reagieren, dass wir zum Beispiel nie die Fassung verlieren, dass wir nie falsche Entscheidungen getroffen haben. Wir sind auf die Gnade angewiesene Sünder, und das wird sich die nächste Zeit auch nicht ändern. Das ist einfach so. Das heißt, wir brauchen ein perfektes Vorbild. Und die Bibel gibt uns das Bild eines perfekten Vaters. So wie wir in der Kinderfreizeit jetzt gehört haben, ging es viel um das Thema perfekt. wo die Kinder dieses Thema durchgearbeitet haben, müssen wir uns auseinandersetzen mit dem perfekten Vater. Und wisst ihr, was interessant war, als ich mich mit diesem Thema beschäftigt hatte? Die Bibel gibt uns das Wesen eines Vaters. Sie spricht von einem Vater. Wieso gebraucht die Bibel das Bild eines Vaters, wenn es über Gott spricht? Wieso wird Gott nicht als Arzt oder als Soldat oder als Kämpfer oder als Herrscher und so weiter mit dargestellt, sondern wir lesen in der Bibel immer von einem Vater? Für mich zeigt es jetzt hier schon, dass es die Wichtigkeit, dass wir hier etwas haben, was für die Familie spricht, wo Gott die Familie in seinen großen Plan eingebettet hat. Und die Familie ist die kleinste Einheit, wo Liebe, Fürsorge und Führung intensiv gelebt wird. In der Familie können wir uns nicht verstecken, in der Familie können wir uns nicht verstellen. In der Familie fallen die Masken. Und wenn wir uns darüber Gedanken machen, wenn wir wissen wollen, wie die Bibel über Familie denkt, dann kommen wir an Epheser 5 nicht vorbei. Das sind die bekannten Verse aus der Bibel. Und die wollen wir gemeinsam kurz einmal drüber lesen und dann auf einen Inhalt ganz speziell einzugehen. Epheser 5, Vers 21 bis 27. Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz, ihre Verfehlung, wie in einem reinigen Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Vollkommenheit vor ihr treten kann. Leider liest man die Verse und hängt sich oft an diesen schwierigen Stellen, die heute in unserer Gesellschaft irgendwie nicht reinpassen, die kritisch gesehen werden. Aber ich denke, viel wichtiger ist es, hier in diesen Versen die Rolle von Christus zu sehen. Und zwar der Satz, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Ein Zitat eines bekannten deutschen Theologen lautet, es ist einzig das Kreuz Christi, das uns das Bild vom perfekten Vater vermittelt. Ich bin davon überzeugt, dass wir kein besseres Vorbild haben als Christus, der für die Gemeinde, für die Herausgerufenen, also quasi für dich und für mich gestorben ist. Und ich möchte ganz klar sagen, in diesem Abschnitt geht es ganz konkret um die Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau. Und dieses Bild gebraucht Paulus klarzustellen, wie der Umgang zwischen den Eheleuten sein soll. Doch dieser Text befindet sich in dem Gesamtkontext der Familienbeziehung. Später lesen wir auch über die Erziehung der Kinder. Und deswegen denke ich auch, dass dieser Text gleichzeitig eine Aussage darüber ist, wie Gott über die Familie denkt. Jesus lässt sein Leben für die Gemeinde. Ihn hat die Gemeinde einen so hohen Wert, dass er mit seinem Leben bezahlt und die gesamte Schuld der Welt auf sich nimmt. Und diesen Vergleich gebraucht Paulus, um die Beziehung eines Mannes zu seiner Frau zu beschreiben. Sehen wir, welchen Wert Gott der Ehe gibt? Sehen wir, in welchem Licht Gott die Familie sieht? Er benutzt quasi in diesem Vergleich, benutzt er Sätze wie, um sie zu einem heiligen Volk zu machen, den Schmutz ihrer Verfehlung wie in einem reinigenden Bad von ihr abwaschen. Makellose Schönheit, heilig und untadelig, ohne Flecken und Runzeln. Jesus tat alles, um die Gläubigen perfekt vor ihm dastehen zu lassen. Sich selber erniedrigen, um damit es dem Partner besser geht. So wie Christus sein Leben gelassen hat. Hast du dir eigentlich schon mal die Frage gestellt, für wen du dein Leben lassen würdest? Ich glaube, es wäre maximal eine Handvoll Menschen, die, wenn überhaupt. Nur die wertvollsten Menschen und wichtigsten in meinem Umfeld würden einen höheren Wert haben als mein eigenes Leben. Und ganz ehrlich, ob das wirklich so ist, wird sich die konkrete Situation erst zeigen. Ich denke, dass es ein sehr starker Vergleich ist, wenn es darum geht, wie die Beziehungen in der Familie sind. Christus gibt der Gemeinde einen sehr hohen Wert, weil er selbst die ganze Schuld der Welt auf sich genommen hat und ans Kreuz brachte. In einer Predigt habe ich mir folgenden Satz gehört: Wenn du wissen möchtest, was dir wichtig ist, schau auf deinen Kontoauszug oder in deinen Terminkalender. Möglicherweise sind wir schnell mit den Lippen zu bekennen und zu sagen, dass die Familie uns sehr viel wert ist, dass sie wichtig ist für uns. Aber jeder kann für sich zu Hause mal den Selbsttest wagen und sich die Frage stellen, für was verwende ich meine Zeit, für was gebe ich Geld aus? Und Kontoauszüge und Terminkalender oder Termin-Apps sind harte Fakten, die uns leider die Realität aufzeigen. Das, was uns wichtig ist, das, was Wert für uns hat, dafür geben wir viel Geld aus, dafür investieren wir Zeit. Wenn du wissen möchtest, was dir wichtig ist, schau auf deinen Kontoauszug oder deinen Terminkalender. Eine weitere Frage lautet: Gehe ich wertschätzend in der Familie mit den anderen um? Gebe ich meinen Familienmitgliedern den Wert, den sie verdient haben? Schätze ich den Wert meines Ehepartners, meiner Kinder, meiner Geschwister, meiner Eltern? Die Definition von Wertschätzung bedeutet: Wertschätzend bezeichnet die positive Bewertung eines anderen Menschen. Eine Person im positiven Licht sehen. Für mich bedeutet es, gut übereinander zu sprechen, auf die Wünsche des anderen einzugehen. Ganz ehrlich, es müssen nicht immer Blumen oder Geschenke sein. Vielleicht ist es auch einfach Geschirr abwaschen und Zimmer aufräumen. Sich mit Wertschätzung zu begegnen. In einem späteren Vers, in diesem Abschnitt heißt es in Vers 29, denn niemand hat ja sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt es und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde. So wie ich selber behandelt werden möchte, so soll ich auch mit anderen umgehen. Meinen Partner nicht runterspielen oder mich für etwas Besseres halten, sondern darauf bedacht zu sein, den anderen höher als sich selber zu sehen, sich unterzuordnen, das ist, so wie ich sehe, eine korrekte biblische Einstellung. Zu erkennen, dass man in der Familie gleichwertig ist, gehört für mich ebenfalls zum Thema Wertschätzung. Leider wird oft Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit miteinander vertauscht. Wir setzen uns als Familie zum Beispiel nicht das Ziel, wir setzen uns als Familie in der Familie nicht für Gleichberechtigung ein, sondern für Gleichwertigkeit. Wir als Eltern sind erziehungsberechtigt. Wir sind berechtigt, sogar verpflichtet, unsere Kinder zu erziehen. Unsere Kinder haben nicht dieselbe Berechtigung wie ich. Wir werden merken, dass wir in unserem Alltag immer wieder an Berechtigungsgrenzen stoßen. Ich habe zum Beispiel auch nicht dieselbe Berechtigung wie mein Chef. Ich habe keine Weisungsbefugnis und so weiter. Aber als Menschen sind wir gleichwertig. Genauso wie es wichtig ist, dass Frauen für dieselbe Arbeit gleich entlohnt werden, ist es wichtig, dass meine Kinder untereinander denselben Wert haben. Als Vater bin ich darauf bedacht, meinen Kindern keinen unterschiedlichen Wert zu geben, sondern ihren Wert zu schätzen, obwohl sie dermaßen unterschiedlich sind. Meine Frau ist nicht weniger wert als ich und umgekehrt genauso. Nur wenn ich das begreife, kann ich wertschätzend mit meiner Familie umgehen. Und ganz ehrlich, in der Theorie hört sich das oft harmonisch und romantisch an, aber die harte Realität zeigt, dass wir eigentlich in den Familien oft, dass es oft gar nicht so harmonisch und reibungslos vonstatten geht. Kinder befinden sich zum Beispiel in einer Trotzphase, zicken sich durch die Pubertät, es gibt Schwierigkeiten in der Schule, der Freund meiner Tochter ist zum Beispiel nicht der Typ Mann, den ich mir für ihr Leben vorgestellt habe, dadurch kommt es zu Konflikten. Familien befinden sich in einer schweren Zeit, wo viele Entscheidungen getroffen werden müssen. Als Mann verbringe ich viel Zeit auf der Arbeit, kaum zu Hause. Frauen sind in der Zeit der Periode ausgeglichen und gereizt, erleben ein Gefühlschaos, da der Hormonhaushalt durcheinander ist. Nein, in der Familie läuft es nicht immer perfekt und reibungslos. Und wahrscheinlich gibt uns deshalb auch Paulus keinen Katalog von Antworten, wie ich mich in bestimmten Lebenssituationen verhalten oder reagieren soll. Sondern Paulus gibt uns hier ein Prinzip an die Hand und sagt, dass wir uns gegenseitig unterordnen sollen, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich ihr unterordnet hat. So wie er sich Christus der Gemeinde aufgeopfert hat, so ist es auch unsere heilige Pflicht, uns für unsere Familien aufzuopfern, ihnen den Wert zu geben, sich immer wieder auszurichten und durch die Kraft des Heiligen Geistes jeden Tag die Familie wertzuschätzen und ihr zu begegnen, weil sie es wert ist. Und ich hoffe, dass wir darauf bedacht sind, gute Familienverhältnisse zu haben. Und mir ist völlig bewusst, dass jede Familie hat ihre eigenen Herausforderungen, die sie überwinden muss. Und oft sind Umstände komplex und kompliziert und dadurch auch nicht einfach planbar oder irgendwie zu meistern. Aber deswegen dürfen wir uns sicher sein, dass wir als in der Familie nicht Einzelkämpfer sind, sondern wir haben einen Beistand. Epheser 6, ich werde nicht darauf eingehen, aber Epheser 6 spricht später Paulus von der Waffenrüstung, die uns gegeben worden ist, ein separates Thema. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir durch die Bibel Gottes Beistand und Werkzeuge in die Hand bekommen haben, um eine gute Beziehung zur Familie zu führen, sie wertzuschätzen. Und die Frage ist heute, bin ich bereit, diese Werkzeuge zu nutzen, die Gott mir gegeben hat? Bin ich bereit, dafür zu kämpfen, aufopfern zu leben, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat, genau das zu tun, damit auch Familie gestärkt wird? Denn hier erfahren wir Prägung und Liebe, nicht nur gegenüber unseren Kindern, sondern auch in der Familie. Und deswegen wünsche ich uns allen, dass wir immer wieder drüber nachdenken. Ich wünsche uns Gottes Segen beim drüber nachdenken, beim Leben und genau in diesen herausfordernden Zeiten daran zu denken, die Familie ist Gottes Plan und sie ist es wert, sich dafür aufzureiben. Amen.